Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Guten Morgen. Das ukrainische Parlament hat gestern für ein Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche gestimmt. Sie gehörte lange zum Moskauer Patriarchat, hat sich aber nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs von Moskau losgesagt. Darüber spreche ich mit Thomas Bremer, emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der Universität Münster. Und es geht bei uns in Tag für Tag um den Einfluss der Religiösen auf die israelische Politik. Seit der Parlamentswahl vor 2 Jahren hat Israel die wohl am weitesten rechtsstehende und religiöseste Regierung, die das Land je hatte. Darüber spreche ich mit Peter Dintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ukrainische Parlament hat gestern einem Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche zugestimmt. 265 Abgeordnete votierten für den Gesetzentwurf, der ein Verbot religiöser Organisationen mit Verbindungen zu Moskau vorsieht. Um als Gesetz in Kraft zu treten, muss der Entwurf jetzt noch von Präsident Volodymyr Zelensky unterzeichnet werden. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche war bis zum Mai 2022 Teil der russisch-orthodoxen Kirche. Doch dann hat sie sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs von Moskau offiziell losgesagt und den Krieg in der Ukraine schon zuvor verurteilt. Auch finanziell soll sie von Russland unabhängig sein. Am Telefon spreche ich jetzt mit Thomas Bremer. Er ist emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der Universität Münster. Guten Morgen, Herr Bremer.
Guten Morgen.
Wieso wird die ukrainisch-orthodoxe Kirche jetzt verboten, wenn sie sich doch von der russisch-orthodoxen Kirche und dem russischen Patriarchen Kyrill I. in Moskau losgesagt hat?
Ja, die Sache ist die, dass der ukrainische Staat und die ukrainischen Behörden ihr dieses Lossagen sozusagen nicht abnehmen. Die Behörden sagen, die Kirche sei nach wie vor ein Teil der russischen orthodoxen Kirche. Das könne man an russischen Dokumenten etwa erkennen im Internet. Und deswegen glauben sie ihr nicht, dass sie von Moskau unabhängig ist.
Warum gibt es diese Zweifel an der konsequenten Loslösung der Kirche von Russland?
Wie Sie gesagt haben, war die Kirche eben ein Teil der russischen orthodoxen Kirche bis Mai 2022. Sie hat sich dann für selbstständig und unabhängig erklärt. Das ist etwas schwierig, weil das eine Formel ist, die es eigentlich so im orthodoxen Kirchenrecht nicht gibt. Es gibt die Form der Autokephalie, der absoluten kirchlichen Selbstständigkeit, und das hat diese Kirche nicht verkündet und nicht beschlossen. Allerdings sieht es so aus, dass sie tatsächlich keine Beziehungen zu Moskau mehr hat. Sie hat ihre gottesdienstliche Praxis geändert, sie betet nicht mehr für den Patriarchen Kirill und so weiter. Also sie hat das sozusagen dokumentiert in ihrem Leben, in ihrem kirchlichen Leben, dass sie nicht mehr zu Moskau gehört, aber für die Behörden ist das nicht genug.
Es hat ja auch einen Bericht einer Expertenkommission gegeben, die sich mit der Kirche und ihrer Verbindung zu Russland beschäftigt hat. Was ist dabei herausgekommen?
Diese Kommission ist eingesetzt worden vom staatlichen Religionsamt in der Ukraine, das es dort noch gibt. Und das war eigentlich ziemlich klar, wie das Ergebnis dieses Berichts sein würde, weil die Experten alle bekannt waren als Menschen, die für ein Verbot der ukrainischen orthodoxen Kirche vorher schon eingetreten sind. Und man muss auch sagen, ich finde, dass dieser Bericht methodisch falsch angelegt ist, weil das ist ja der Bericht einer staatlichen Behörde. Und sie argumentieren eben mit dem Kirchenrecht und sagen, Kirchenrechtlich dürfe das so und so nicht sein oder müsse das so und so sein. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn der Staat sozusagen innerkirchliche Kriterien anlegt. Aber das Ergebnis dieses Berichts, der dann auch kritisiert worden ist, aber eben gültig ist sozusagen, das Ergebnis dieses Berichts ist eben, dass die ukrainische orthodoxe Kirche nach wie vor ein Teil der russischen orthodoxen Kirche ist.
Also ist dieser Bericht in Ihren Augen nicht ausreichend, um die Kirche zu verbieten?
In meinen Augen absolut nicht. Wie gesagt, er hat meiner Meinung nach schwere methodische Fehler. Und zum anderen ist es so, dass es völlig klar war, wenn man diese Experten aussucht, die den Bericht verfassen, dann weiß man, was das Ergebnis sein wird. Und das war sicher auch die Absicht des Religionsamtes. Und man hätte natürlich auch 7 andere, die das Gegenteil geschrieben hätten, aussuchen können. Aber es war eben die Absicht, dieses Ergebnis zu bekommen. Und das hat man dann auch bekommen.
Einzelne Geistliche vertreten pro-russische Positionen. Wie denkt denn die Mehrheit der ukrainisch-orthodoxen Priester und der Gläubigen über die russische Politik?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir da jetzt gerade in den Kriegsumständen keine genauen Umfragen haben. Aber nach meinem Eindruck, und ich war vor kurzem noch in der Ukraine und habe mit vielen Gläubigen und Priestern und Bischöfen gesprochen, ist es so, dass die große Mehrheit der Gläubigen und der Priester absolut auf der ukrainischen Seite stehen. Es gibt Fälle von Söhnen von Priestern etwa, die an der Front kämpfen. Es gibt sehr große Unterstützung, es gibt materielle Unterstützung, Sammlungen für die ukrainische Armee und so weiter. Es hat einzelne Geistliche gegeben und gibt es heute noch, die auf der russischen Seite stehen und die dann auch zum Teil bestraft worden sind von den ukrainischen Behörden. Und das ist ja auch nicht überhaupt nicht zu kritisieren, dass jemand, der in dieser Kriegssituation aus ukrainischer Perspektive Verrat begeht, dass der eben als Individuum bestraft wird. Aber was die Behörden jetzt machen, ist ja, die gesamte Organisation, also die gesamte Kirche zu bestrafen, weil Einzelne sich falsch verhalten haben. Es gab ja auch zum Beispiel einzelne Soldaten oder einzelne Geheimdienstleute, die auf die russische Seite übergelaufen sind. Und trotzdem denkt kein Mensch dran, die Armee oder den Geheimdienst zu verbieten.
Wie viele Mitglieder hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche eigentlich?
Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Es gibt keine staatliche Statistik und keine Kirchensteuerlisten wie bei uns. Es gibt Umfragen, verschiedene Umfragen, die ich sehr, sehr kritisch bewerte, weil sie methodisch auch sehr, sehr schwierig sind. Nach diesen Umfragen gibt es nur relativ ein paar Prozent, relativ wenig Mitglieder. Eine Zahl, die wir zuverlässig haben, ist die Zahl, oder relativ zuverlässig haben, ist die Zahl der Gemeinden, weil die Gemeinden, also die Pfarreien, die Pfarrgemeinden, weil die staatlich erhoben wird und staatlich registriert wird. Und da ist es immer noch mit etwa 10.000, das ist die Zahl vom 1. Januar 2024, die wir jetzt haben, mit etwa 10.000 Gemeinden die größte religiöse Organisation, die größte Religionsgemeinschaft in der Ukraine.
Was hat denn jetzt die ukrainische Regierung eigentlich davon, die Kirche zu verbieten?
Man muss sehen, dass es in der Ukraine ja eine zweite orthodoxe Kirche gibt, die Orthodoxe Kirche der Ukraine, so heißt sie. Die ist 2018 gegründet worden und hat kurz darauf, im Januar 2019, vom ökumenischen Patriarchat die Autokephalie verliehen bekommen. Das heißt, sie wurde als selbstständig, als autokephal anerkannt. Seither sind diese beiden Kirchen in einem Konkurrenzverhältnis miteinander. Und der Staat hat von Anfang an schon unter Präsident Poroschenko, dem Vorgänger des jetzigen Präsidenten, diese neuere Kirche, die orthodoxe Kirche der Ukraine, sehr stark unterstützt. Sie ist nach der Zahl ihrer Gemeinden immer noch kleiner, aber sie genießt eben staatliche Unterstützung. Und das Gesetz hat jetzt auch zum Ziel, diese Größenverhältnisse zu ändern und die orthodoxe Kirche der Ukraine zur größeren und wichtigeren und letzten Endes zur einzigen orthodoxen Kirche in der Ukraine zu machen, indem man die ukrainische orthodoxe Kirche verbietet.
Also handelt es sich um einen kirchenpolitischen Machtkampf?
Das kann man so sagen. Es geht überhaupt nicht um Fragen der Lehre. Die haben den gleichen Gottesdienst und die glauben dasselbe und da gibt es keinen Unterschied, sondern es geht tatsächlich um, wenn man so will, um Macht, um Einfluss, um Größe der Kirche und eben darum, dass der Staat eine bestimmte Kirche sozusagen sich ausgesucht hat, die er unterstützen will und eine andere, gegen die er vorgehen will und das passiert jetzt.
Das Verbot wird ja sehr kritisch gesehen. Inwiefern lässt es sich mit der Religionsfreiheit in einer Demokratie vereinbaren?
Ja, das Verbot wird aus mehreren Gründen kritisch gesehen. Das eine ist eben die Frage nach der Religionsfreiheit, die natürlich eingeschränkt ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist ja ein Unterschied und es ist ja richtig, dass die Ukraine oder dass jeder Staat Menschen, die Verbrechen begehen, bestraft und dass man die eben sanktioniert. Aber den Schritt, den die Ukraine hier geht, eben die gesamte Kirche zu verbieten, das ist etwas, was ich für sehr, sehr schwierig halte und was tatsächlich den Grundsätzen der Religionsfreiheit widerspricht. Es ist auch so, dass die entsprechenden europäischen Konventionen, auf die sich die Ukraine beruft und die auch im Gesetzestext genannt werden, das gerade nicht vorsehen, nämlich man darf nicht eine Kirche aus Gründen der nationalen Sicherheit verbieten. Und das ist das, was die Ukraine tut. Und dazu kommt, dass der Gesetzestext selber sehr, sehr angreifbar sozusagen verfasst ist. Es gibt viele Unklarheiten. Es wird zum Beispiel gesagt, dass eine Kirche verboten ist, die mit Moskau affiliiert ist. Und man weiß nicht genau, was das bedeutet. Es wird gesagt, dass es genügt, wenn die russische Kirche in ihren Statuten sagt, dass eine ukrainische Organisation zu ihr gehört, dann kann diese verboten werden. Das heißt, die ukrainische orthodoxe Kirche hat ja keine Möglichkeit, die Website des Moskauer Patriarchats zu beeinflussen und sich da wegnehmen zu lassen sozusagen. Also es ist auch juristisch sehr, sehr schwierig formuliert und sehr angreifbar. Und ich höre von nachläuten, dass dieses Gesetz sicher auf internationaler, europäischer Ebene in Frage gestellt werden wird und dass es wahrscheinlich Probleme haben wird vor den internationalen Gremien, die sich mit solchen Themen beschäftigen.
Welche Folgen hat das Verbot denn eigentlich für die orthodoxen Gläubigen jetzt und für die ukrainische Gesellschaft?
In der ukrainischen Diskussion selber wird auch gesagt, dass natürlich die Kirche, wenn sie verboten wird, nicht einfach verschwinden wird. Die Gläubigen sind ja da, man wird ihr Eigentum konfiszieren, sie ist keine juristische Person mehr. Das Problem ist auch ein bisschen, dass das ukrainische Religionsgesetz nicht eigentlich die Kirche als gesamte Kirche sieht, sondern die einzelnen Gemeinden. Das heißt, sie müssten dann einzelne Gemeinden oder zum Beispiel die Kirchenleitung und die Bistumsverwaltungen verbieten. Das Gesetz sieht vor, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es Expertisen angefertigt werden und dass dann ein Gericht diese Kirchengemeinden verbieten kann. Das heißt, es wird einen komplizierten Prozess geben, der außerdem erst in einigen Monaten anfangen kann, laut Gesetzestext. Das heißt, man will der ukrainischen orthodoxen Kirche gewissermaßen Gelegenheit geben, sich darauf vorzubereiten. Aber dann kann eben das Religionsamt Expertisen erstellen lassen und Gerichte werden dann die einzelnen Gemeinden verbieten. Ein sehr komplexer Prozess. Und das Problem ist, dass natürlich in der jetzigen Situation die Ukraine alles andere braucht als Spaltung. Aber dieses Gesetz natürlich dazu beiträgt, dass die Gesellschaft weiter polarisiert wird und gespalten wird. Und das ist etwas, was ich für absolut falsch und gefährlich halte.
Sagt Thomas Bremer, emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der Universität Münster. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Lage im Nahen Osten ist besorgniserregend. Die Gefahr ist groß, dass der Gaza-Krieg zu einem Flächenbrand wird. Und noch ist nicht abzusehen, wann der Krieg endet. Bislang konnten sich die terroristische Hamas und die israelische Regierung trotz diplomatischer Bemühungen nicht auf eine Waffenruhe einigen. Israel hat seit der Parlamentswahl vor 2 Jahren die wohl am weitesten rechtsstehende und religiöseste Regierung, die das Land je hatte. Wie stark prägen die religiösen Rechten und die extremen Rechten die israelische Politik und wie denken sie über ein Ende des Krieges in Gaza? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Peter Lintl. Er ist Experte für den Nahostkonflikt und arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Lintl, die Regierungskoalition unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besteht aus insgesamt 6 Parteien. Einige davon sind streng religiös. Was zeichnet diese Parteien aus?
Ja, ich würde sagen, die Mehrheit der Parteien ist streng religiös. Lediglich der Likud ist an und für sich eine säkulare Partei, auch wenn sie religiöse Knesset-Abgeordnete hat. Ja, was zeichnet diese Parteien aus? Ich glaube, man kann in 2 Gruppen unterteilen. Einmal die große Gruppe nationalreligiöser Parteien und die andere Gruppe sind die ultraorthodoxen Parteien. Die nationalreligiösen Parteien glauben, dass das Land großes heilig ist, dass man das Land erobern muss. Und die Parteien, die hier vertreten sind, werden oftmals auch zu Recht meines Erachtens als rechtsextrem bezeichnet. Und es sind diejenigen Stimmen, die auch Gaza wieder besiedeln wollen, die mitunter die Palästinenser aus Gaza, aus dem Westjordanland vertreiben, migrieren, wie auch immer wollen. Also die Stimmen sind wirklich sehr radikal. Und die Ultraorthodoxen hingegen sind politisch, was den Konflikt betrifft, moderater. Sie stehen auch rechts von der Mitte im israelischen Spektrum. Aber deren Hauptaugenmerk liegt auf der Finanzierung ihrer Tora-Schulen, auf dem jahrelangen, jahrzehntelangen Tora-Studium der Männer, und vor allem auf dem Schutz ihres Milieus. Das heißt, auch wenn sie im Konflikt politisch rechts stehen, sind sie nicht diejenigen, die wir wirklich ideologisch, so wie es die Nationalreligiösen sind, involviert sind.
Wie denken denn diese Parteien, so unterschiedlich sie sind, über ein baldiges Ende des Krieges in Gaza?
Die nationalreligiösen Parteien lehnen das kategorisch ab. Sie lehnen einen Geiseldeal ab, wenn dieser auf Kosten eines Kriegsendes kommen würde. Und wie gesagt, sie wollen den Gazastreifen wieder besetzen und idealiter wahrscheinlich auch einen Bevölkerungstransfer der palästinensischen Bevölkerung nach in den Sinai oder woanders hin vollziehen. Bei den Ultraorthodoxen ist das Bild etwas, oder Charedim, wie sie auch genannt werden, ist das Bild etwas heterogener. Aber viele Stimmen würden zumindest sagen, ja, das Wichtigste ist das Schutz des jüdischen Lebens, Pikuach Nefesh. Also für diese Parteien ist in der Regel, hat ein Geiseldeal die größere Priorität.
Was bedeutet das jetzt für die Verhandlungen über eine Waffenruhe, wie sie derzeit stattfinden?
Für die Waffenruhe bedeutet das, dass der Ministerpräsident Netanyahu vor allem von den radikalen nationalreligiösen Parteien unter Druck gesetzt wird, weil diese eben behaupten, bis dazu, wenn ein solcher Geiseldeal, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, vollzogen würde und damit quasi auch zumindest ein mehrmonatiges Ende des Krieges stattfinden würde, würden sie die Koalition verlassen. Und das ist natürlich ein enormer Druck, der auf Netanyahu ruht. Ob das dann wirklich der Fall ist, wird man sehen. Aber das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ein solcher Geiseldeal bisher nicht zustande kam.
Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres ist ja eine Zwei-Staaten-Lösung erst einmal in weite Ferne gerückt. Kaum jemand hält diese Lösung zurzeit für möglich. Wie sehen die verschiedenen Parteien in der israelischen Regierung die Zukunft der Palästinensergebiete? Sie hatten gerade schon angesprochen, dass man eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens befürwortet. Wie sehen insgesamt die Parteien die Zukunft der Palästinensergebiete?
Im Moment sind sich alle Parteien in dieser Koalition sehr einig, dass es keinen palästinensischen Staat geben sollte, dass man idealiter auch das Westjordanland annektieren sollte. Unterschiedliche Stimmen gibt es bezüglich Gazas. Da sprechen nur die Radikalen wirklich von einer Wiederbesiedlung. Der Likud sieht das nicht so. Aber dieses Thema Annexion ist eigentlich ein Mainstream-Thema der israelischen Rechten geworden. Und zwar schon seit 2015 oder so. Und das ist in dieser Regierung ganz klar. Der erste Satz des Koalitionsvertrages lautet ja, dass nur Israel oder das jüdische Volk ein exklusives und historisches Recht auf das Land hat, das wir heute als Westjordanland bezeichnen oder im Hebräischen oder im israelischen Duktus Judäa und Samaria, also die biblischen Gebiete. Dass die Palästinenser hier ein Recht auf dieses Land hatten, davon wird gar nicht gesprochen. Nochmal, auch hier vielleicht ein Satz noch. Die Charedim, die Ultraorthodoxen, sehen das etwas zurückhaltender. Sie sagen, im Moment sehen wir das so, aber sie stellen auch in den Raum, dass sie ihre Position diesbezüglich gegebenenfalls auch wieder ändern könnten.
Welche Rolle spielen dabei religiöse Vorstellungen?
Bei den nationalreligiösen Parteien sind religiöse Vorstellungen ganz zentral. Für sie ist das biblische Land Israel. In weiten Teilen der nationalreligiösen herrscht ein messianischer Glaube vor, insbesondere bei den Parteien, die gerade in der Koalition sind. Und das heißt, die Vorstellung, dass man das Land besiedeln, annektieren muss, um das Kommen des jüdischen Erlösers voranzutreiben. Und das ist ein ganz zentrales Merkmal der nationalreligiösen Lehre. Bei den anderen Parteien, wie gesagt, bei dem Likud spielt zum Teil ein religiöses Motiv eine Rolle, weil viele religiöse Abgeordnete dabei sind. Aber hier wird eher ein nationalistisches oder mitunter auch ein Sicherheitsargument angebracht.
Welches Bild haben die Religiösen und Nationalreligiösen denn vom Staat Israel?
Für die Nationalreligiösen ist der Staat Israel für fast alle heilig. Er ist ein Anzeichen der beginnenden Erlösung. So in der dominanten Lehre der Rabbiner Cook, also der Ideengeber dieser Strömung. Und damit ist der Staat natürlich ganz zentral. Bei den Ultraorthodoxen ist es wesentlich komplexer, weil sie eigentlich historisch gesehen Antizionisten oder zumindest Azionisten sind. Und die haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Staat. Das kann mal funktionell sein. Der Staat ist dann gut, wenn er uns nützt. Aber er kann auch sehr schlecht sein, zum Beispiel, wenn der Staat ultraorthodoxe junge Männer ins Militär zwanghaft einziehen will. Also da ist es wesentlich komplexer.
Der rechtsextreme israelische Politiker und Sicherheitsminister Ben-Gvir hat ja in der vergangenen Woche mit 2000 Anhängern auf dem Tempelberg in Jerusalem gebetet und dort die israelische Flagge gehisst. Juden dürfen den Tempelberg mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee zwar betreten, aber dort nicht offiziell beten. Der Tempelberg ist einer der umstrittensten heiligen Orte der Welt. Was ist von so einer Aktion zu halten?
Das ist natürlich eine bewusste Provokation. Ben-Gvir hat das in der Vergangenheit schon gemacht und hat das auch wiederholt, um zu unterstreichen, dass der Tempelberg nicht nur für jüdische Menschen betretbar ist und dass man auch dort beten kann, sondern eigentlich auch, um eine Hoheit auf diesem Tempelberg zu unterstreichen. Umgekehrt wiederum, die Charedim, die Ultraorthodoxen, lehnen das aus religiösen Gründen ab, weil die sagen, Juden dürfen dort überhaupt nicht beten, weil es heilige Stätten gibt, die von dem Großteil der Juden überhaupt nicht betretbar sind. Also auch hier gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen des Ganzen, aber natürlich sicherheitspolitisch ist das eine Provokation, weil das Thema so sensibel ist, auch in der muslimischen Welt.
Wie werden solche Provokationen in der israelischen Bevölkerung wahrgenommen?
Sehr unterschiedlich. Viele sagen in der Tat, dass das gefährlich sein kann, weil eben die Situation ohnehin schon angespannt ist. Andere wieder unterstützen das. Also vor 2 Jahren gab es eine Umfrage, wo die jüdische Bevölkerung in Israel gespalten war. 50% sprachen sich dafür aus, dass es ein Recht für Jüdinnen und Juden dort zu beten geben sollte. Andere hingegen sehen die Provokation und die Gefahren, die damit einhergehen.
Und schließlich ist der Tempelberg stark auch islamisch geprägt durch die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom.
Genau. Also er hatte auch in der Vergangenheit immer wieder, ob als Vorwand oder als tatsächlicher Grund, wurde jedenfalls der Tempelberg als Anlass genommen für bewaffnete Konflikte, mehrmals mit der Hamas. Aber auch wenn man zurückdenkt, vor dem Beginn der zweiten Intifada, als Ariel Sharon auf den Tempelberg gegangen ist, es waren immer Gründe, warum ein Konflikt herbeigeführt, gesucht wurde.
Die Mehrheit der Israelis hat bei der letzten Wahl nicht die streng religiösen oder ultranationalistischen Parteien gewählt. Das ist eigentlich eine Minderheit, ich glaube von ca. 30%. Wie zufrieden ist denn die israelische Bevölkerung mit der Regierung?
Aktuell oder seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas, gibt es sehr viel Protest, Unzufriedenheit mit der Netanyahu-Regierung, aber vor allem, weil sie diesen Terroranschlag eben nicht verhindert haben. Das hat weniger mit den religiösen Motivlagen zu tun, obwohl die auch eine Rolle spielen. Vorher gab es ja die sogenannte Justizreform und auch da gingen sehr viele Menschen gegen diese Regierung auf die Straße. Und hier kann man schon näher sehen, wie religiöse Motive eine Rolle spielen, weil natürlich die Justizreform ein Versuch war, Aspekte der liberalen Demokratie, die es in Israel gibt, abzuwickeln. Und diese Regierung hatte wahrscheinlich seit ihrer Wahl keine Mehrheiten mehr, aber nicht notwendigerweise deswegen, weil sie religiös ist, sondern weil sie agiert, wie sie agiert, in einer gewissen Radikalität.
Aber die religiösen Vorstellungen, die in dieser Regierungskoalition eine Rolle spielen, wirken doch da hinein.
Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, nicht alle nationalen Religiösen sind so extrem, wie es die Vertreter in der aktuellen Regierung sind. Aber das sind besonders extreme Vertreter und die setzen Netanyahu unter Druck, auch was diese Kriegsführung betrifft. Selbst wenn sie nicht wirklich diejenigen sind, die über die Kriegsführung entscheiden, muss man doch sagen, dass sie Netanyahu ein Stück weit unter Druck setzen, weil der ist wiederum ja auf diese Parteien angewiesen. Die sind seine Mehrheitsbeschaffer. Ohne die würde er wahrscheinlich kein Ministerpräsident mehr bleiben. Von daher haben diese Parteien auch Einfluss.
Sagt Peter Lindl, Experte für den Nahostkonflikt und Mitarbeiter in der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Lage in Israel. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Das war Tag für Tag heute am Mittwoch mit Luisa Mayer in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Agenda. Da geht's bei Bettina Köster um das Thema Raus aufs Land und die Frage, ob das eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten ist. Und noch ein Hinweis für heute Abend. Um 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr kommt eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Vom Bettelmönch zum Kirchenlehrer. Thomas von Aquin für Anfänger. Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.